Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Giftet wird. Sie lassen nichts mehr an sich heran und das geht so bis zum Alter 16. Dann kommt in die Schule noch Johanna und die schafft es durch wie ein Wunder in diese Zweierbündnis einzudringen und dann passiert die Katastrophe. 17 Jahre später, 17 Jahre später klingelt's an der Tür und so fängt das Buch an. Und der Leser, die Leserin, fragen sich natürlich sozusagen, was ist denn da passiert, nicht in der Zeit? Was ist denn die Katastrophe? Und das wird eben in diesen vier verschiedenen, oder habe ich es jetzt falsch gedacht? Drei verschiedene? Drei, ja genau, weil es sind vier Personen, sorry. In drei verschiedenen Perspektiven berichtet Marie, die Mutter, von Moritz aus und von Johanna aus. Das sind drei grundverschiedene Charaktere, die sie auch wundervoll verschieden und toll beschreibt. Am Ende jedes Kapitels, am Ende jeder Perspektiverzählung, denkt der Leser nur eine Sache, verdammt, jetzt hätte ich gerne gewusst, was sie da weitermacht, aber dann fängt wieder das nächste an. Und diese Spannung trägt durch das ganze Buch. Eigentlich hätte ich gar nicht so lange reden müssen, ich hätte so machen sollen wie einer der Rezensenten. Das Buch ist vor 10 Tagen erschienen, übrigens die erste Auflage ist weg, also das Buch ist schon gar nicht mehr lieferbar. Der Rezensent hat gesagt, ach Quatsch, was sollen die ganzen Worte? Es ist ein sensationelles Buch, lest. Und jetzt übergebe ich das Wort.
Danke, danke. Ich fange einfach mit der Stelle an, die mein charmanter Verleger jetzt gerade auch erwähnt hat. Nämlich im Jahr 2017, als Moritz gerade gemütlich zu Hause sitzt und es plötzlich an der Tür klingelt, vor ihm dieser beste Freund steht, den er tatsächlich so lange nicht gesehen hat. Und der jetzt einfach reinkommt in sein Leben. Und man muss sich vorstellen, Raphael ist einer dieser Menschen, der keine Grenzen respektiert. Und das sieht dann so aus. Raphael betritt die Wohnung, als wäre er hier zu Hause. Er sieht sich nicht neugierig um, er kommentiert und fragt nicht. Stattdessen schlüpft er aus den Schuhen und der Jacke stellt den Koffer ab. Moritz steht da, ohne sich zu rühren. Mit einem sanften Lächeln löst Raphael die Klinke aus Moritz' Hand, drückt leise die Tür zu, als wüsste er, dass die alte Nachbarin nebenan einen leichten Schlaf hat, umarmt ihn dann. Der Geruch von Regen. Raphaels 3-Tage-Bart schabt an Moritz' Wange. Raphael klopft ihm auf die Schulter. Es ist so gut, dich zu sehen. Bevor Moritz antworten kann, taucht Christine im Türrahmen des Wohnzimmers auf, gähnt mit weit aufgerissenem Mund und schlägt erschrocken die Hand darauf, als sie den Unbekannten sieht. Raphael lächelt sie an. »Ich wusste ja, dass sie schön ist, Motz«, sagt er, »aber so schön.« Moritz beobachtet Christine und ist überrascht. Schon lange hat ihre Farbe nicht mehr so geleuchtet. Vielleicht, als er sie kennenlernte oder sogar noch nie. Für gewöhnlich ist ihre Präsenz leicht rötlich, ein schwaches Schimmern. Jetzt strahlt ihm ein intensives Pink entgegen, ein Luftballon rosa, das ihm zeigt, dass sie unsicher ist, aus dem Gleichgewicht gebracht. Er hat sie Raphael gegenüber nicht erwähnt. Keinen Brief, kein Gespräch und schon gar kein Treffen hat es in den letzten Jahren gegeben. Er war aus seinem Leben verschwunden wie ein Schlüssel, der in den Gulli fällt und dem man ratlos hinterher schaut, weil man weiß, dass man ihn nie wieder wird herausholen können. Woher hat Raphael diese Adresse? Wer hat ihm gesagt, wo Moritz jetzt wohnt? Motz? Fragt Christine verwundert. Seinen Spitznamen hat sie noch nie gehört, kann ihn nicht gehört haben. Sie räuspert sich, als sie merkt, wie rau ihre Stimme ist, öffnet ihren Pferdeschwanz, streicht das lange blonde Haar zurück, bindet ihn neu. Sie trägt eine schwarze Jogginghose und ein ausgewaschenes Shirt von Moritz, das unvorteilhaft über den Bauch hängt. Das ist sicher nicht das Outfit, in dem sie gesehen werden will. Schon gar nicht von einem wie Raphael, der den Eindruck macht, als hätte der Regen ihn nicht durchnässt, sondern bloß erfrischt. Er nimmt Christines Hand in beide Hände und hält sie, während er die Luft rechts und links von ihrem Gesicht küsst. Moritz sieht, wie das Pink Kreise bekommt, dunkler wird. Raphael legt die Hände auf Christines Bauch. »Darf ich?«, fragt er, und sein Lächeln ist aus Moritz zugewandt, schließt ihn ein. Das bricht Moritz Starre auf. Er greift Raphael an die Schulter, zieht an ihm, zieht ihn weg vom Bauch. Raphael gelingt es sofort, diese Geste nicht so forsch aussehen zu lassen, indem er sich ihr fügt. Sie verwandelt in eine Art Umarmung zu dritt, als stünden sie in einem Kreis wie Freunde, die nach einem Abschied erneut zusammenfinden. Nur hat es einen solchen Abschied nie gegeben. »Verzeiht«, sagt Raphael in die intime Nähe hinein, »dass ich einfach so auftauche, unangekündigt und mitten in der Nacht. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Eigentlich hatte ich geplant, euch morgen oder übermorgen zu besuchen, und ich hätte natürlich vorher angerufen.« »Aber«, fragt Moritz unwirsch, was Raphaels Lächeln nur noch breiter macht. »Aber das Hotel hat meine Reservierung verschlampt, und in den zwei anderen, in denen ich gefragt habe, war kein Zimmer mehr frei. Also dachte ich, ihr würdet mich bestimmt nicht im Regen stehen lassen.« Er streicht über sein Haar, zeigt die feuchten Finger und hebt entschuldigend die Schultern. »Wenn ihr einen Schlafplatz für mich habt für eine Nacht, bin ich euch überaus dankbar.« Er schaut Moritz an. Seine Augen sind immer noch wasserblau, ein tiefer See an einem stürmischen Tag, und sie spießen Moritz immer noch auf. Leichte Verzweiflung liegt darin, aber nicht zu viel, gerade richtig bemessen. Er trägt seine Bitte in einem Ton vor, der keine Ablehnung zulässt. Moritz hält den Blick stand. Raphaels Augen durchdringen ihn. Sie gleiten über Stellen, die so lange niemand mehr gesehen hat. Das ist, was Moritz nie wieder spüren wollte. Das ist, was er vermisst hat. »Selbstverständlich kannst du bleiben«, sagt Christine. »Du kannst auf der Couch schlafen. Freunde von Moritz sind immer willkommen.« »Danke«, entgegnet Raphael schlicht. »Auch wenn er sie noch nie erwähnt hat«, fügt Christine hinzu, mit einem Seitenhieb auf Moritz, der ohne sie anzusehen weiß, dass sie die Augenbrauen missbilligend hochgezogen hat. »Er wird Fragen beantworten müssen heute Nacht. Fragen, die er lieber nicht gestellt bekommen möchte.« »Selbstverständlich«, sagt jetzt auch er, »die Couch lässt sich ausziehen.« »Bitte macht euch keine Umstände«, wehrt Raphael ab. »Ich schlafe auch auf dem Boden, ich bin völlig erschöpft. Ich störe euch nicht, ich schwör's.« Christine geht ins künftige Kinderzimmer, um frisches Bettzeug zu holen. »Sie ist der Hammermotz«, flüstert Raphael. Und der alte Name fühlt sich auf Moritz Haut an wie eine kalte Hand, die erst nach einem Moment durch den Kontakt warm und vertraut wird. Raphael folgt ihm ins Wohnzimmer und schnalzt anerkennend mit der Zunge. »Schon gut«, wehrt Moritz ab, »das ist sicher nicht der Luxus, den du gewohnt bist.« »Bullshit«, sagt Raphael, »eure Wohnung ist super, sehr gemütlich so, individuell.« Er zeigt auf die Fotowand neben dem Fernseher, wo ein Sammelsurium an Schnappschüssen und Erinnerungsstücken hängt. Moritz und Christina von einem Segelboot, in einem Burgerladen in Amsterdam. Sophia, als sie 13 war. Das Hochzeitsbild von Christines Eltern und das Post-it, auf dem Christine Moritz ihre Nummer gegeben hat, damals, am letzten Abend des Englischkurses. Es ist Moritz unangenehm, dass Raphael das sehen kann, dass alle, die ihm etwas bedeuten, so schutzlos ausgeliefert sind. Er macht zwei Schritte in Richtung Wand und stellt sich in Raphaels Blickfeld. Die Wohnung ist geräumig, etwa 100 Quadratmeter aufgeteilt auf 4 Zimmer, in einem alten Hallener Gemäuer mit jenen dicken Mauern, die zu bauen die Menschen sich im 17. Jahrhundert noch die Mühe gemacht haben. Betritt man das Haus, schlagen einem Katakombengeruch und Kälte entgegen, die Kälte vieler Jahrhunderte, gespeichert hinter den schweren Türen. Kein Sonnenstrahl wird sie je vertreiben. Die Wohnung dagegen ist modern. Sie wurde renoviert, bevor Moritz und Christine vor 3 Jahren hier eingezogen sind. Den verspielten Stuck, die schiefen Marmorfensterbänke und eine niedrige Holztür hat man belassen. Das wird als Charme bezeichnet. Es ist ein Gebäude, das es viel länger gibt als Moritz und das es noch geben wird, wenn er längst fort ist. Ein Gebäude, das sich nicht um ihn schert. Ihn, der neue Häuser baut, zieht es in alte Gemäuer, in denen die Ziegel wispern, in denen Geheimnisse durch die Luft flirren. Aus diesem Grund betritt er Kirchen, obwohl ihm der religiöse Bezug fehlt, setzt sich auf eine der harten Büßerbänke und atmet das Seufzen ein. Christine wirft eine Decke und ein Kissen auf die Couch, überzieht beides mit duftiger, hellgelber Bettwäsche. Die Neugier sitzt in den Blicken, mit denen sie Raphael ausweicht. Sie stellt ihm keine Fragen, auch nicht nach der merkwürdig dünnen Geschichte über das unzuverlässige Hotel, die er ihnen erzählt hat. Sie möchte entspannt wirken und cool, wie jemand, der wöchentlich fremden Besuch empfängt, seine Couch womöglich sogar im Internet anbietet. Ihre Zungenspitze lugt durch die Lippen, während sie sich auf die Handgriffe konzentriert. In solchen Momenten sieht sie aus wie ein kleines Mädchen. Und Moritz bekommt eine Ahnung davon, wie ihre Tochter sein wird. Selbstvergessen, frech, voller Sommersprossen. »Tausend Dank«, sagt Raphael. »Ich möchte euch nicht aufhalten, ihr wollt bestimmt schlafen gehen.« Moritz zögert. »Ich kann morgen sicher blau machen«, sagt er dann. »Freitags ist im Baugewerbe eh nicht so viel los.« »Das wäre großartig«, sagt Raphael, »dann unternehmen wir was. Wie in alten Zeiten.« »Ja, gute Idee«, stimmt Christine zu und unterdrückt ein Gähnen. »Macht das doch.« »Das Bad ist dort vorn, die 2. Tür links. Nimm dir, was du brauchst. Ich gehe ins Bett, sorry. Gute Nacht.« »Gute Nacht«, erwidert Raphael und lächelt. Moritz beobachtet ihn von der Seite. Er hat Falten bekommen rund um die Augen, auch auf der Stirn. Aber der Bub, den Moritz kannte, ist noch da. Raphaels Gesicht ist kantiger und schärfer als früher, nicht schmaler, nur deutlicher abgegrenzt. Jede seiner Bewegungen, seine Schritte, seine gesamte Haltung spiegeln seine Selbstsicherheit und sogar die Arroganz, die in seinem stets dezent amüsierten Blick zu erkennen ist, ist anziehend. Er sieht aus wie einer, der das Leben leicht nimmt, weil das Leben es gut mit ihm meint. Man bekommt das Gefühl, etwas von dieser Leichtigkeit könnte abfärben, stünde man nur nah genug bei ihm. Moritz und Raphael sind allein und dies wäre der Moment, leise zu fragen, was das soll, was Raphael sich dabei denkt, einfach hereinzuplatzen, als hätten sie nie aufgehört, Freunde zu sein, als wäre dies ein Ort, an den er kommen kann jederzeit. »Lass uns schlafen und morgen reden«, sagt Raphael. Er legt kurz die Hand auf Moritz' Hand und berührt dabei die kleine Narbe an seinem Daumen. Sicher nicht zufällig. »Erinnere dich«, sagt diese Geste stumm. »Wir haben es geschworen.« Moritz zögert lange, nickt dann und geht ins Bad. Er schließt die Tür, dreht das Wasser auf und trinkt aus dem Hahn. Er schaut in den Spiegel. Tropfen fallen von seinem Kinn. Was sieht Raphael in seinem Gesicht? Sieht er, was sich verändert hat? Moritz starrt sich an, bis seine Konturen verschwimmen. Er sucht nach dem Bub, der auch er einmal war. Kann Raphael ihn erkennen unter den Schichten der letzten 16 Jahre? Findet er etwas Vertrautes? Und wer ist er eigentlich geworden in all der Zeit? Moritz' Blick fokussiert wieder, kracht gegen die kalte Oberfläche des Spiegels. Seine dunkelbraunen Locken sind zu lang, die Augen braun, finsterbraun und erdig, mit dichten, sehr langen Wimpern. Er sieht erschrocken aus und drahtlos. Er putzt sich die Zähne, pinkelt und lauscht. Es ist ruhig. Barfuß tappt er ins Schlafzimmer, schlüpft ins Bett und ist erleichtert, dass Christine schon schläft. Lange liegt er wach und denkt an Raphael drüben im anderen Zimmer. Der Schlaf lässt sich bitten wie ein störrisches Kind. Moritz döst nur und jedes Mal, wenn er hinübergleiten könnte in die Traumlosigkeit, reißt sein Körper ihn zurück, indem er unkontrolliert zuckt. Plötzlich ist er schlagartig hellwach. Der Wecker zeigt 3.14 Uhr. Hat er sich Raphael in der nassen Jacke vor seiner Tür nur eingebildet? Hat er das geträumt? Sein Herz rast, er hat Durst und steht auf. Leise überquert er den schmalen Flur. Es ist dunkel und still. Die Wohnzimmertür ist angelehnt, er drückt sie vorsichtig auf, steckt den Kopf hinein. Und jetzt, ohne das Licht, kann er deutlich sehen, was er vorhin schon vermutet hat. Das Grün ist dunkler geworden, viel dunkler, tief und massiv, fast schwarz. Es füllt den Raum, bis an die Decke strahlt es. Einst war Raphael knospengrün, raupengrün, wie Zuckererbsen in ihrer frisch geöffneten Schote, an manchen Tagen limonenhell. Schwarze Flecken hat das Grün bekommen, wie Schimmel. Moritz steht da und schaut und kann doch, was er sieht, nicht verstehen. Etwas ist passiert. Er weiß, dass Raphael nicht schläft. Er erkennt es an den aufleuchtenden Spritzern, die durch das Grün schießen. Keiner sagt ein Wort. Willst du noch was dazu
sagen? Ja, das war jetzt die eine Perspektive des Moritz. Der Titel des Buches von Mareike Fallwickel, Dunkelgrün, fast schwarz, ist hier am Anfang erklärt. Es gibt in diesem sehr realistischen Buch eine magische Variante, einen magischen Realismus, nämlich Moritz ist in der Lage, auratisch, also die Aura der Menschen in Farben zu sehen. Und die Autorin nimmt das natürlich gerne entgegen, diese Fähigkeit, diesen Charakterzug von Moritz, um eben auch die anderen Figuren in ihren jeweiligen Stimmungen genau zu bestimmen. Das finde ich also auch eine fantastische schriftstellerische Sache, nicht, dass man so auch die anderen wahrnehmen kann. Also Raphael ist eigentlich der Böse in der Geschichte und Moritz der Gute. Aber vielleicht erzählst du noch was über Johanna, die Dritte.
Ja, Johanna ist ein wahnsinnig anstrengender Charakter, ein sehr kaputter Mensch. Und für sie beide, für Johanna und Moritz, zählt, es steht auch irgendwo im Buch, dass Raphael das Beste ist, das ihnen passiert ist und zugleich auch das Schlechteste. Und während jetzt Raphael bei Moritz vor der Tür steht, vermisst ihn Johanna. Und Johanna befindet sich in Florenz. Raff ist fort. Der Regen spült in der Nacht die Scheiße von den Straßen. Die Zeitungen schreien Blut. Der Richter und seine Frau sind tot. Florenz ist in Aufruhr. Wickelt sich in den Skandal, rätselt und tuschelt. Jo ist mittendrin. Schon oft ist Raff verschwunden, ist gegangen ohne ein Wort. Und geblieben ist nur der Gestank ihrer Angst. Aber noch nie sind Leute dabei gestorben. Im Logbuch steht, und wenn er sie umgebracht hat, und wenn er die Stille, und wenn ich nie wieder... Der Rest ist unleserlich. Sie fährt mit dem Finger über die ins Blatt gedrückten Buchstaben. Sie hat das in der Nacht geschrieben, sie kann sich nicht erinnern. In der Nacht ist das Sehnen am größten. Es schwebt, es wabert und gleitet und tropft. Lauwarme, speichelförmige Tropfen lässt es auf Jo fallen, bis sie bedeckt ist mit einem Netz aus Nässe und Drängen. Selbst wenn du ganz genau hinsiehst, weißt du nicht, ob das noch Tropfen sind oder schon Tränen. Das Sehnen ist stark und wenn Jo einschläft, sich fortgräbt vom Speichelregen, kann es sein, dass das Sehnen sie würgt. Es setzt sich auf ihren Hals, unterhalb des Kehlkopfs und drückt. Dann kommt das Schnappen nach Luft, dann kommt das Aufbäumen, das Zappeln, das Keuchen. Dann kommt das Aufwachen. Das Sehnen ist stark, immer aber ist die Gier nach Leben stärker. Ins Logbuch zu schreiben hilft, nicht nur in der Nacht, auch am Tag. Was aus der Hand fließt, fließt aus dem Kopf, zumindest für eine Weile. Der Kopf ist wie ein Raum ohne Fenster und ohne Türen. Lange Schlangen sind darin, die sich selbst auffressen. Und egal, wie lange du auch nach oben starrst, hell wird es nicht. Sie greift nach dem Handy, öffnet WhatsApp, nichts. Öffnet den Messenger, nichts. Öffnet sein Facebook-Profil, nichts. Öffnet Snapchat, nichts. Auf allen Kanälen sucht sie E-Mail privat, E-Mail vom Blog, Twitter, Instagram. Er hat nichts gepostet, er hat nichts geschrieben. Stumm ist er und weg. WhatsApp zeigt nach wie vor, dass er seit Tagen nicht online war. Trotzdem ruft sie ihn an. Das Handy ist aus, das andere auch, das dritte ebenso. Sie liegt im Bett. Florenz poltert und schimpft zum gekippten Fenster herein, das direkt auf die Straße geht. Sie wohnt in der Via dei Malcontenti und das passt. Die Hinzurichtenden wurden durch diese Gasse geführt, auf ihrem Weg zum Henker. Ihre letzten Schritte gingen vorbei an diesem Haus, hin zu einer außerhalb der Stadtmauern gelegenen Wiese. Manchmal steht sie dort, im Osten der Stadt, hinter der Piazza Piave und macht die Augen zu. Von der Wiese ist nichts geblieben. Von den Menschen nur ein Seufzen. Ganz flach liegt Jo auf dem Bett, um der Angst wenig Angriffsfläche zu bieten. Sie schaut nicht am Körper hinunter. Der Körper liegt da, aber mit Jo hat er nichts zu tun. Die Beckenknochen zeigt der Körper im Liegen und die Rippen auch. Der Körper hat kleine Titten, weil ihm das Fett fehlt, um größere zu bauen. Es ist daher verständlich, dass Raff manchmal eine Frau nehmen muss, die richtige Titten hat. Den Körper überzieht jetzt eine Gänsehaut. Er ist nicht zugedeckt. Das Kaltsein passt zur Angst. Wenn du dich fürchtest und wenn du bangst und grübelst, kannst du es nicht warm haben. Es wäre aber schön, dick zu sein. Sie könnte unter der Dusche stehen, die Arme um sich selbst schlingen und etwas zum Festhalten haben. Wenn du so dünn bist, dass deine Knochen krachen, prallt nichts an dir ab. Es geht in dich rein und nicht mehr raus. Manchmal wohnen Menschen in den anderen Zimmern und Jo weiß nicht, woher sie kommen. Viele von ihnen sind Italiener, andere nicht. Ab und zu begegnet sie einem von ihnen, sie haben leichtes Gepäck und verschwinden nach kurzer Zeit. Die Via dei Malcontenti ist kein Ort, an dem jemand bleibt. Jo bewegt sich in der Wohnung parallel zu diesen Leuten, die vielleicht Gelegenheitsarbeiter sind oder Austauschstudenten, damit ihre Linien sich nicht überschneiden. Freundschaft ist etwas, das Jo nicht erlaubt. Freundschaft ist ein Gift, das langsam wirkt. Es ist nicht tödlich, aber es macht weich. Freundschaft knackt dich, bricht dich auf. Freundschaft macht, dass die Schreie, die du auf der Innenseite deiner Haut tätowiert hast, hörbar werden. Und wenn Freundschaft dich erst einmal aufgerissen hat, gehst du nicht mehr zu. Dann klaffst du und weinst und bereust, aber es ist zu spät. Jo öffnet den Kühlschrank. Der Körper hätte gern etwas zu essen, aber der Magen ist verkrampft und brennt. Natürlich hat Jo ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Wenn du ein gestörtes Verhältnis zum Leben hast, kannst du Essen nicht gelassen gegenüberstehen. Ich kann nicht essen, steht im Logbuch, weil ich hungere nach Zuneigung.
Das war ein kleiner Eindruck aus dem Debütroman, betone ich nochmal, dem meisterhaften Debütroman von Mareike Fallwickel, Dunkelgrün, fast schwarz. Wir sind hier mit unserem Speed Reading auch schon etwas am Ende. Wenn noch Fragen an die Autorin sind oder wenn ein Buch signiert werden sollte, möchte, wir sind im Verlag, Frankfurter Verlagsanstalt, gegenüber und erwarten Sie dort gerne. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
So, herzlich willkommen auf der Leseinsel der jungen Verlage. Wir präsentieren jetzt Ikon von Simon Schwarz, preisgekrönter Comicautor aus Hamburg angereist. Und nach 4-5 Jahren ist Ikon seine aktuelle Graphic Novel gerade dieser Tage erschienen im Avant Verlag. Und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Es gibt etwas mehr zu sehen als bei einer Lesung, weil wir eben auch mit Bildern arbeiten.
Vielen Dank. Ja, ich lese jetzt aus meiner neuen Graphic Novel Ikon, die im Prinzip von einer Nebengeschichte im Rahmen der russischen Revolution erzählt und der Ermordung der Zarenfamilie. In den Berichten über das Leben des seligen Basilius aus dem 16. Jahrhundert findet sich die erste Beschreibung einer sogenannten Adopnisnaya Ikona, einer aus der Hölle stammenden Ikone. Vor den Augen entsetzter Pilger warf Basilius einen mächtigen Stein gegen eine Ikone der Jungfrau Maria. Die oberste Farbschicht des Bildes der Gottesmutter zersplitterte und darunter trat das abscheuliche Antlitz des Antichristen zum Vorschein. Diese Art der schwarzen Magie fand im mittelalterlichen Russland weite Verbreitung. Unter versteckten Farbschichten malte man heiligen Hörner oder andere Symbole des Teufels. Laut dem Synaxarium der Ostkirche befanden sich schon im 3. Jahrhundert erste Bilder dieser Art auf den Bannern der Anhänger des Heretikers Sabellius. Heutzutage gibt es angeblich keine dieser Höllenikonen mehr. Aber das heißt nicht, dass hinter den Porträts unserer größten Heiligen nicht dennoch Dämonen schlummern. Russland, 1917. Der Unterricht ist hiermit beendet. Morgen befassen wir uns weiter mit linearen Funktionen. Was ist? Sie können jetzt in Ihre Abteile gehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.